Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon und mit zwei politischen Büchern heute. Die Autorin Berthe Alot hat ihre Erfahrungen aus fast 20 Berufsjahren in der Altenpflege aufgeschrieben. Und die Literaturwissenschaftlerin Deborah Nelson untersucht ein Denken ohne Trost. Ein Denken, das sich für unbedingtes Erkenntnisinteresse dem schonungslosen Blick auf unsere Wirklichkeit stellt. Zunächst jedoch ein Blick auf aktuelle Aktionen in der Goethe- und Schillerstadt Weimar. Welten übersetzen ist gerade landesweit Motto in Thüringen, denn Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg, das jährt sich zum 500. Mal. Auch die Klassikstiftung Weimar feiert das mit, allerdings mit etwas breiterem Fokus. Gestern wurde das Themenjahr Sprache eröffnet und Henry Bernhard war dabei.
Der Sprache ist das Themenjahr gewidmet. Nicht banal, sondern umfassend soll der Ansatz sein, sagt die Präsidentin der Klassikstiftung Ulrike Lorenz zur Eröffnung.
Als wir das Themenjahr konzipierten, dachten wir tatsächlich schon damals an das große Spannungsfeld von Poesie, Philosophie, Diplomatie, also Sprache im Guten, aber eben auch Sprache im schwierigen Umgang mit den neuen Medien, mit Hate Speech und Fake News. Aber wir dachten noch nicht an Sprache als Kriegsschauplatz.
Das Ereignis Weimar ist zunächst einmal eines der Aura. Der Aura der Dichterhäuser von Goethe und Schiller, der Aura der puppenstubenhaften, vielleicht bekanntesten Kleinstadt der Welt. Die Klassikstiftung Weimar erkennt darin aber auch eine Gefahr. Ulrike Lorenz hat was gegen
dieser Verwohnzimmerung der Dichterhäuser als reine Kult- und Gedenkorte. Wir machen sie wieder zu Produktionsstätten, damit das sichtbar wird. Dort wurde gedacht, geschrieben, nächteweise diskutiert. Dort fanden wirklich die großen, weltumgreifenden Gedankenspiele statt.
Nicht Gedenkorte, sondern die Literatur als immaterielles Kulturerbe soll im Mittelpunkt des Themenjahres stehen. Und ein neues Publikum will die Klassikstiftung dafür finden, indem sie sich zur Stadt hin öffnet, in den Stadtraum interveniert. Spielerisch mit Sprachsplittern, die in der Stadt verteilt sind. Klobigen, unregelmäßigen Körpern, auf denen vertrackt und damit nicht nebenbei zu lesen, Zitate stehen, die hängen bleiben sollen. Wie etwa dieser Satz aus dem Tagebuch von Goethes Schwester Ottilie.
Also in keinem Verhältnis kann man mit einem Mann Glück erwarten. Es sei nun Liebe oder Freundschaft. Ein hartes Diktum.
Liest und meint Petra Lutz, die Projektleiterin des Parcours Sprachexplosionen, der auch die Wege zwischen den Dichterhäusern markiert. In Sichtweise vom zitierten Sprachsplitter steht das Schillerhaus, erstmals seit Jahrzehnten wieder durch den Haupteingang zu betreten.
Die Öffnung dieser Tür, der historischen Tür zum Schillerwohnhaus, ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber auf jeden Fall ein großer Schritt für die Klassikstiftung. Also, dann gehen wir jetzt rein.
Drin im Erdgeschoss des Schillerhauses, in das der Straßenlärm noch reinquillt, steht alles im Zeichen von Schillers berühmtestem Gedicht.
Hier haben wir jetzt die Ode an die Freude in der ersten Fassung einfach umfassend in einen Animationsfilm gepackt. Und wir haben sehr lange gesucht nach einer geeigneten Sprecherin für die Ode an die Freude, weil es gibt wenig Texte, glaube ich, die so schwer von heute aus zu interpretieren und zu sprechen sind, weil uns dieses Pathos so ferngerückt ist und weil der Text auch so lang ist.
Schließt den heiligen Zirkel, Dichter, schwört bei diesem goldenen Wein, dem Gelübde treu zu sein, schwört es bei dem Sternenrichter.
Es geht freundlich und spielerisch zu im Schillerhaus. Die Ode an die Freude auf Schwedisch und Bulgarisch. Dirigenten, Politiker, junge Menschen aus der Region erzählen, was ihnen diese Musik, dieser Text, was ihnen Europa bedeutet. Und dann auf zwei Tafeln, leider nur mit QR-Codes, um YouTube-Videos auf dem eigenen Handy anzuschauen und vor allem anzuhören. Die Europa-Hymne auf Europa-Tournee. Britische Abgeordnete vor dem Brexit-Votum, Schüler im Lockdown, auf dem Maidan in Kiew, ein Flashmob in Spanien. Spätestens hier wird der alte Text mit einem Schlag sehr politisch.
Goethes aktiver Wortschatz umfasste unglaubliche 93.000 Wörter.
Der zumindest gedachte Anfang des Sprachparcours durch die Weimarer Innenstadt liegt, wie könnte es anders sein, im Goethehaus. Zur Feier des Jahres auch hier eine Öffnung. Die beiden großen Tore zum Innenhof des Goethehauses bleiben bis zum Herbst geöffnet. Lassen auch hier Gelegenheitsbesucher ohne Ticket in den Raum, in dem eine Ton- und Videoinstallation zu erleben ist. Diese folgt.
Der Frage, wie kommen eigentlich Wörter in die Sprache, wie kommen sie wieder raus, wer entscheidet, wer ist so der Torwächter dafür, können ausländische Wörter einfach so in die Sprache einsickern oder sollten sie das nicht? Aber das ist jedenfalls der Auftakt, der Ausgangspunkt von Wörtern als kleinster literarischer, aber durchaus auch politischer Bedeutung.
Erkundungen in Goethes, in Schillers Sprachwelt also auf einem Niveau, das kein Germanistikstudium erfordert. Die Klassikstiftung Weimar will einladen und mitnehmen, aber mit Anspruch und Stil. Dass noch eine Ausstellung zu Christoph Martin Wielands Ankunft vor 250 Jahren in Weimar zum Themenjahr gehört, Diskussionsveranstaltungen, eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst und so weiter, versteht sich da fast von selbst.
Viel ist also noch geplant. Gestern hat die Klassikstiftung Weimar ihr Themenjahr Sprache eröffnet. Henry Bernhardt berichtete. Wen wir als sentimental bezeichnen, dem machen wir ja in den seltensten Fällen ein Kompliment. Sentimentale Menschen sind rührselig, übertrieben gefühlsbetont, aber ist deshalb umgekehrt ein unsentimentales Schreiben und Denken erstrebenswert? Naja, wer sich die Unsentimentalität zum Stil macht, der blickt seiner schmerzhaften Realität zumindest klar und direkt ins Auge. Das schreibt die Anglistin Deborah Nelson in ihrem Essay. Sie analysiert darin die Unsentimentalität als Stil berühmter Philosophinnen und Essayistinnen des 20. Jahrhunderts, von Hannah Arendt über Susan Sontag bis Joan Didion. Denken ohne Trost, heißt der Essay auf Deutsch. Birte Mühlhoff hat ihn übersetzt und ich habe sie gefragt, was es mit dem titelgebenden Denken ohne Trost denn auf sich hat.
Wenn man das Buch in die Hand nimmt, dann könnte man vielleicht zuerst den Eindruck gewinnen, das ist ein Buch über Frauen oder ein Frauenbuch, ne? Sechs Denkerinnen. Hannah Arendt ist wohl die bekannteste in Deutschland und Mary McCarthy, die ihre beste Freundin war und Schriftstellerin, die in Deutschland am unbekanntesten. Im Grunde ist den Frauen aber nicht einfach nur gemein, dass sie Frauen sind, sondern Frauen wird oft vorgeworfen, dass sie gefühlskalt sind, eisig, herzlos, taktlos, wenn sie eben auf Gefühle verzichten. Wenn sie sozusagen ein Denken ohne Trost, das heißt ein Denken, das nicht Einfühlsamkeit in den Vordergrund stellt oder nicht mit Verständnis den Dingen schon entgegentritt, sondern vor allem verstehen will.
Man könnte jetzt aber auch sagen, das ist eigentlich was Gutes. Was ist für Deborah Nelson so verdächtig oder so falsch am Trost, dass sie gerade ein Denken ohne Trost als erstrebenswert ansieht?
Da will ich erstmal ein bisschen relativieren. Deborah Nelson ist eben Literaturwissenschaftlerin und es ist kein Pamphlet, ne, das Buch. Also sie plädiert nicht dafür, dass wir alle jetzt sofort unsere Gefühle hinten anstellen. Sie beschreibt das als eine Haltung oder ein Stil, den sie eben findet bei diesen sechs Frauen. Also ich würde eher tatsächlich auch von einer Haltung sprechen, eine unsentimentale Haltung. Obwohl natürlich, das analysiert sie auch eindrücklich, es sich im Stil dann zeigt. Also zum Beispiel das Mittel der Ironie, das eingesetzt wird. Das immer eine Distanz zum Beschriebenen beschreibt. Das macht Joan Didion zum Beispiel, aber Hannah Arendt natürlich in ihrem Buch über Eichmann, ist auch sehr ironisch.
Und was liegt jetzt genau für eine Chance in diesem unsentimentalen, eben zum Beispiel ironischen Denken? Also was ergibt sich daraus für ein produktiver Blick auf sich selbst, auf die Welt oder auf andere?
Wenn man daraus jetzt einen moralischen Imperativ ableiten wollte, aus dem Buch oder aus diesen sechs Positionen, die da vorgestellt werden, dann würde ich sagen, ist es, konfrontiere dich, also schonungslos der Welt gegenüberstehen. Und zwar nicht mit einer Gleichgültigkeit, also denken ohne Trost oder ohne Gefühle, heißt nicht, dass man gleichgültig ist oder hartherzig, sondern dass man schonungslos sich selbst mit dem Leid in der Welt konfrontiert. Und da ist eine Amor Mundi, also eine Liebe zur Welt, ist da quasi das ist die Basis. Eben keine Gleichgültigkeit, sondern ein großes Erkenntnisinteresse.
Jetzt haben diese ganzen Autorinnen, die Deborah Nelson anführt, alle geschrieben in irgendeiner Verbindung zu New Yorker intellektuellen Kreisen Mitte oder Ende des 20. Jahrhunderts. Welche Rolle spielte auch dieser historische Kontext von Kriegs- und Nachkriegszeit für diesen unsentimentalen Blick, den Sie entwickelt haben?
Das bleibt ja nicht aus, gerade bei Autorinnen, die sich mit der Welt und dem, was um sie herum geschieht, auseinandersetzen in dieser intensiven Form, dass sie auch geprägt sind davon. Ne? Also bei Hannah Arendt und Mary McCarthy und Simone Weil, die ja vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch stirbt, ist es eben die Erfahrung des Weltkriegs und der Konzentrationslager. Bei den jüngeren Autorinnen, also Susan Sontag und John Didion und Diane Arbus, ist es eben dann auch der Vietnamkrieg und die sexuelle Revolution, woran sie sich abarbeiten und sicherlich auch abgrenzen. Weil wenn wir mal den Vietnamkrieg und die Friedensbewegung zum Beispiel nehmen, die kritisiert Susan Sontag ja als gefühlsüberschwänglich, als verliebt in die eigene Ohnmacht und als ein Schwelgen in diesen Gefühlen der Solidarität, sage ich jetzt mal, oder der eigenen Güte und Unschuld. Und so erklärt sich sicherlich auch diese Radikalität, die dann in manchen Texten eben aufscheint von den sechs Autorinnen, dass sie so sehr hart diese Gefühle zurückweisen.
Jetzt leben wir ja eigentlich gerade in einer Zeit, in der Unsentimentalität als literarischer oder auch als politischer Stil total unzeitgemäß scheint. Also in fast allen Bereichen der Gesellschaft wird gerade der Ausdruck von Gefühlen belohnt, auch gefordert. Für die Menschen in der Ukraine zum Beispiel wird lautstark mehr Mitgefühl gefordert und gerade eben auch als Basis für politisches Handeln. Sie haben sich jetzt so lange mit dieser Unsentimentalität als Stil beschäftigt, Frau Mühlhoff, in Ihren Übersetzungen. Braucht es das gerade heute wieder ein bisschen mehr?
Also ich habe das Buch übersetzt von Oktober bis Januar. Da war das bestimmende Thema noch die emotional aufgeladenen Debatten in der Pandemie, an die ich bei der Arbeit oft denken musste. Und dann wurde das Buch in den Druck gegeben und da kam der Krieg. Und jetzt ist wieder eine neue Aufregung und Gefühle, die uns letztlich oft, glaube ich, auch übermannen. Und da kann das Buch, glaube ich, wirklich auch ein Stück weit paradoxerweise Trost geben, weil man sieht, es gibt verschiedene Haltungen und Zugangsweisen zur Welt und wir müssen nicht unbedingt oder ich als Person muss nicht unbedingt mit meinen eigenen Gefühlen in die Welt hineintreten oder sie auch exponieren oder mich davon leiten lassen. Mary McCarthy sagt in den 60er Jahren einmal, es gibt zwar eine Meinungsfreiheit, aber keine Meinungsvielfalt. Das war die Ära des Antikommunismus, die würde sie vermissen. Und auf das Buch bezogen würde ich sagen, ja, es ist eine Haltungsvielfalt, die hier aufgemacht wird. Und da kann man wirklich sehen, dass sich von Gefühlen frei zu machen, ein Stück weit wirklich befreiend sein kann und ermächtigend.
Das sagt Birte Mühlhoff. Sie hat Deborah Nelsons Essay Denken ohne Trost aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist das Buch im Wagenbach Verlag mit 240 Seiten für 22 Euro. Auch den desolaten Zuständen in der Pflege gilt es, sich schonungslos zu stellen. Das forderten und fordern während der Pandemie wieder verstärkt Beschäftigte aus dieser Branche. Die Autorin Berthe Allot weiß aus eigener Erfahrung, wie es zugeht nachts im Altersheim. Denn fast 20 Jahre, von Mitte der 80er bis Mitte der Nullerjahre, arbeitete sie als Pflegehelferin im Nachtdienst. In ihrem Buch Nachts wach berichtet sie jetzt, was sie erlebt hat. Gesammelt hat sie über 30 kurze Texte, die heute drängend aktuell wirken. Frédéric Vallin, der selbst als Autor und Pflegekraft arbeitet, stellt das Buch vor.
Berthe Allot war Pflegehelferin. 19 Jahre lang arbeitete sie im Nachtdienst eines Altenheimes. In dieser Zeit ist sie vielen Menschen begegnet und aus diesen Begegnungen hat sie kurze Texte gemacht. Insgesamt sind in ihrem Buch Nachts wach fast 30 Miniaturen versammelt, die vom nächtlichen Leben im Altenheim erzählen. Inzwischen ist Berthe Allot in Rente gegangen und obwohl die Begebenheiten mindestens 20 Jahre her sind, sind diese Geschichten aktuell. Allzu viel hat sich nämlich nicht geändert. Berthe Allot geht es nicht darum, ein Plädoyer für die Pflege zu schreiben oder einen Brandbrief, um auf die unhaltbare Situation aufmerksam zu machen. Sie interessiert sich für die großen Geschichten im Kleinen, die den Menschen in diesem Heim passieren. Die Tragik unerklärlicher, vielleicht körperlicher, vielleicht auch seelischer Schmerzen. Das Glück der späten Liebe kommen ihr vor, die Freude, die Freundlichkeit mit sich bringt und die Komik, die entsteht, wenn Menschen ihre liebgewonnenen Konventionen zelebrieren oder sie völlig hinter sich lassen. Das alles erzählt sie in einem kurz angebundenen, direkten Stil, der bisweilen fast schon schnoddrig wirken kann, aber sehr genau wiedergibt, wie Pflegende über die ihnen anvertrauten Menschen sprechen.
Pfarrer Hartmann lebt schon einige Jahre hier im Haus. Vor kurzem feierte er seinen 80. Geburtstag und in der Lokalzeitung erschien ein Artikel über ihn, natürlich mit Foto. Fit wie ein Turnschuh lacht er einen darauf an, der alte Herr. Aus diesem Anlass war er in seiner ehemaligen Pfarrgemeinde zur Heiligen Messe mit anschließendem Sektempfang ihm zu Ehren eingeladen. Bei der Gratulationskür erkannte er zwar alle Leute wieder, dennoch sprach er jeden, aber wirklich jeden mit dem falschen Namen an.
Zwei Eigenschaften sind besonders hilfreich in der Pflege: Geduld und Humor. Wie viel Geduld nötig ist, das zeigen manche der Episoden eindrücklich. Wenn eine Bewohnerin wieder einmal die ganze Nacht durchruft, sie hielte alles nicht mehr aus, all die Schmerzen und überhaupt, und der eilig gerufene Notarzt dann Blähungen konstatiert zum Beispiel. Aber es gibt auch die stillen Nächte, den lustigen Pfarrer Hartmann und die lustig vor sich hin schimpfende Frau Schneider, die in ihren Tiraden auch einmal ein Gebet mit einpflicht. Berthe Arlot erzählt aus der Perspektive der teilnehmenden Beobachterin und sie erzählt die unmittelbare Gegenwart. Sie kennt diese Menschen, wie sie jetzt sind. Ihre Geschichte, ihre Vergangenheit interessieren sie nicht sonderlich. Es geht nur darum, wie sie in diesem Augenblick durch die Nacht kommen. Dadurch gewinnen die Geschichten eine entwaffnende Unmittelbarkeit. Die Protagonistinnen in Nachts wach sind im besten Sinne eigen. Die eine wähnt sich im Kurhotel und klingelt nach den Angestellten, als wären es Bedienstete. Die andere freut sich übermäßig über jeden nächtlichen Besuch und ist sehr froh, sich endlich einmal im Leben um nichts mehr kümmern zu müssen. Noch einer rastet nachts oft derart aus, dass man sein Zimmer nur zu zweit betreten sollte. Dass dieser Job anstrengend ist und zehrend, hat man oft gehört. Und auch das zeigt dieses Buch, die Angst der Pflegenden, etwas falsch zu machen, jemanden zu töten gar. Und die Wut, die Schuldgefühle, die entstehen, wenn BewohnerInnen aggressiv werden. Aber das Buch zeigt auch, warum diese Arbeit für viele Menschen eine erfüllende ist. Es ist auch ein Privileg, Menschen so nahe zu kommen, sie so gut kennenlernen zu dürfen. Es sind Menschen mit allen Eigenarten, liebenswert bisweilen, anstrengend manchmal, aber immer auch interessant. Berthe Arlot vermag es, auch jene schöne Seite dieses Berufes anschaulich zu zeigen.
Frau Schneider hat ihre Zimmertür nur einen Spalt breit offen. In ihren zahllosen Klamotten gehüllt steht sie dahinter und flötet sanft in den stillen Flur Kokoloorum, Kokolei Eichen. Neulich hat sie Pia mal mächtig verblüfft. Sie hatte sie zu Bett gebracht, ihr eine gute Nacht gewünscht und dann die Bettdecke statt bis zum Hals nur bis zur Brust über sie gebreitet. Du bist sehr lieb, aber deck mich jetzt mal richtig zu, sonst zieh ich dir gleich die Hammelbeinchen lang. Man kann gar nicht anders, man muss sie einfach lieb haben.
Das hier vorgestellte Heim ist eine abgeschlossene Welt. Ein einsames letztes Ufer, nennt es Arlot. Wie Strandgut, schreibt sie, landen die Menschen hier an. Kritik an den Zuständen übt sie nur indirekt. Lieber zieht sie ein klein wenig den Vorhang auf, damit auch jene, die weder hier arbeiten noch leben, einen Blick darauf werfen können. Und was da zum Vorschein kommt, sind keine Zustände, sondern Persönlichkeiten. Wer sich für Menschen interessiert, wird dieses Buch mögen.
Frederik Wallin über das Buch von Berthe Arlot, Nachts wach. Erschienen ist es im Mikrotext Verlag, 240 Seiten, 20 Euro. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Alle Beiträge dieser Sendung gibt es wie immer zum Nachhören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und hier im Programm geht es weiter damit, wie tödlich sich Hautpflege, namentlich der Sonnenschutz, auf Korallen und Seeanemonen auswirken kann. Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten.